Deutschlandfunk, Information und Musik.
Seit einigen Monaten nehmen die Spannungen zwischen den Nachbarländern Serbien und Kosovo wieder deutlich zu. Die Republik Kosovo, seit 2008 ja ein unabhängiger Staat, was vom Nachbarland bis heute allerdings nicht anerkannt wird. Serbien sieht Kosovo weiterhin als Teil des eigenen Territoriums. Es gab zuletzt mehrere Zwischenfälle. Ein besonders schlimmer ereignete sich im vergangenen September. Da griffen kosovo-serbische Paramilitärs einen Polizeiwagen an und verschanzten sich anschließend über Stunden in einem orthodoxen Kloster in Kosovo, nicht weit von der serbischen Grenze entfernt. Und in den Tagen darauf kam es zu einem massiven Aufmarsch serbischer Truppen an der Grenze zum Kosovo. Der aktuell neueste Konflikt dreht sich um Geld, Bargeld um genau zu sein, denn die Zentralbank des Kosovo erlaubt die serbische Währung Dinar als Zahlungsmittel in Kosovo nicht mehr. Beziehungsweise, das tut es schon länger nicht mehr, aber die Verordnung wird jetzt durchgesetzt. Und vor allem in den Kommunen, in denen vor allem Serben leben, war das Zahlen mit Dinar statt mit der Landeswährung Euro ganz normaler Alltag. Ich spreche jetzt über die angespannte Lage mit Marie-Janine Kalik von der Ludwig-Maximilians-Universität München und dort Südosteuropa-Historikerin. Guten Morgen, Frau Kalik, ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Frau Kalik, lassen Sie mich mit einem, ich sag mal, persönlichen Erlebnis beginnen. Vor wenigen Monaten im November, da habe ich gesprochen mit einem jungen Mann in Mitrovica, also der Stadt im Norden Kosovos, in der ja viele Serben leben. Und der hat mir gesagt, ihn erinnere die derzeitige Stimmung an die frühen 90er Jahre, an die Zeit vor Beginn der Jugoslawienkriege. Können Sie das nachempfinden, dieses Gefühl?
Ich kann das nachempfinden, weil sich die Lage jetzt über einen längeren Zeitraum aufgeschaukelt hat. Gerade jetzt im Windschatten des Ukraine-Krieges und auch des Gaza-Krieges hat die Emotionalisierung, zum Teil auch die Hasssprache, die nationalistische Rhetorik, zum Teil der Revanchismus erheblich zugenommen. Das macht den Leuten natürlich Angst. Die fühlen sich erinnert an die frühen 90er Jahre, also an eine Situation, in der man was Schlimmes erwartet, aber nicht genau weiß, was als nächstes passiert.
Jetzt sprechen immer wieder serbische Politiker und auch nicht zuletzt Präsident Aleksandar Vučić selbst davon, dass Serben in Kosovo diskriminiert würden. Und er spricht sogar immer wieder von ethnischen Säuberungen. Jetzt auch mal wieder ganz aktuell eben im Zusammenhang mit dem Verbot des Dinars. Wenn man das hört, werden ungute Erinnerungen auch wach daran, wie Wladimir Putin den Krieg in der Ostukraine und später dann den Krieg seit 2022 gerechtfertigt hat. Haben Sie auch diese Assoziation?
Ja, die Assoziation ist natürlich ganz klar und auch es gibt eine offene Parallele, denn in Serbien kursiert in nationalistischen Kreisen die Rede von der sogenannten serbischen Welt. Das ist eine Analogie zu Putins russischer Welt und damit ist gemeint, dass überall da, wo Serben leben, auch Serbien, ich will nicht sagen, sich einmischen soll, aber dass es diese Serben schützen soll und durchaus mit der Perspektive, diese Gebiete langfristig auch wieder an das eigene Land anzuschließen. Das steht jetzt nicht gerade morgen an, aber diejenigen, die das vertreten, denken da an einen Zeithorizont von 15 bis 20 Jahren. Das kann einem schon Angst machen, obwohl ich das für völlig unrealistisch halte.
Sie halten es für unrealistisch, dass Serbien einen militärischen Konflikt riskieren würde?
Ja, Serbien hat keinerlei Interesse dran, denn Serbien verhandelt mit der Europäischen Union um Aufnahme. Das ist die absolute Priorität. Und Serbien hätte auch dazu im Moment gar nicht die militärischen Mittel, wenngleich Serbien beträchtlich aufrüstet, kauft vor allem von China Waffen in großem Stil an, diskutiert auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Man muss aber sagen, dass sich das einordnet in einen gewissermaßen weltweiten Trend der Aufrüstung und der Diskussion um die Wehrpflicht und so weiter. Serbien spielt da gar keine Sonderrolle.
Jetzt ist aber bedenklich daneben auch, dass sich Aleksandar Vučić mehrfach positiv über den Präsidenten von Aserbaidschan geäußert hat, vor allem über dessen erfolgreiche Eroberung von Bergkarabach. Ist das ein Warnsignal?
Ja, richtig. Das ist ein Warnsignal und das könnte ja tatsächlich als Präzedenz verstanden werden, nämlich dass Serbien vollendete Tatsachen schafft und sich diese nordkosovarische Region um Mitrovica einfach wieder aneignet. Man könnte aber natürlich auch das umgekehrte Szenario denken, denn auch Kosovo wird im Moment massiv aufgerüstet mit Hilfe der USA und der Türkei. Und man könnte sich ja auch vorstellen, dass wenn diese Armee einmal besteht, dann Kosovo zu den Waffen greift und die Serben aus Nordmitrovica vertreibt. Und das ist ein Szenario, das nun wiederum die Serben beträchtlich fürchten.
Hm. Lassen Sie uns kurz reden über die Rolle der serbischen orthodoxen Kirche im Land. Sie haben ja gerade die serbische Welt, sozusagen analog zur russischen Welt, erwähnt. Bei der russischen Welt spielt ja die russische orthodoxe Kirche durchaus eine Rolle. Jetzt ist es so, dass in Kosovo es tatsächlich ja viele bedeutende Kirchen und Klöster gibt der Kirche. Und die serbische orthodoxe Kirche hat Kosovo regelmäßig als Mutterland der serbischen Orthodoxie bezeichnet. Welche Rolle spielt diese Kirche bei den Spannungen der Beziehung beider Länder?
Die Kirche spielt eine wichtige Rolle, denn die orthodoxe Kirche symbolisiert serbische nationale Identität seit dem Mittelalter, als die Orthodoxie sozusagen die serbische Eigenständigkeit verkörpert hat. Das orthodoxe Patriarchat liegt im Kosovo, viele bedeutende Klöster und Kirchen. Das ist im nationalen Diskurs die Wiege der serbischen Nation. Und die Kirche ist seit dem Mittelalter eigentlich jene Institution gewesen, die dieses Bewusstsein am Leben gehalten hat und die auch institutionell die Zeit der Fremdherrschaft, der osmanischen Fremdherrschaft überlebt hat. Und man muss leider sagen, dass die orthodoxe Kirche heute einer der wichtigsten Wortführer dieses nationalistischen Diskurses ist.
Ich habe ja vorhin schon mal von dem jungen Mann gesprochen. Der Kosovo-Krieg ist jetzt 25 Jahre her. Es gibt seitdem in Serbien und in Kosovo eine junge Generation, die nachgewachsen ist, die den Krieg nicht oder kaum erlebt hat. Man hat das Gefühl, die sind aber zunehmend frustriert, weil es für beide Länder, für Serben und für Albaner auf dem Weg in Richtung EU oder Richtung wirtschaftliche Öffnung eigentlich zu wenig Fortschritte gibt, weil Politiker in Belgrad und in Pristina die Normalisierung der Beziehungen seit vielen Jahren immer wieder verhindern. Vertun diese Länder leichtfertig die Chancen eigentlich einer ganzen Generation?
Ja, das ist definitiv so, denn die Europäische Union hat ja viele Angebote gemacht mit der EU-Annäherung. Die ist allerdings an bestimmte konkrete Fortschritte gebunden, unter anderem eben auch die Normalisierung, also die gut nachbarschaftlichen Beziehungen untereinander, eine wesentliche Voraussetzung der EU-Annäherung. Die EU hat einen internationalen Dialogprozess angestoßen, der diese Normalisierung ganz konkret auch ermöglichen soll. Und das ist ganz klar, dass diese Konflikte auf dem Rücken der jungen Leute aufgetragen werden, die, muss man leider sagen, ja auch in großer Zahl ihre Heimatländer verlassen und ihre Zukunft dann in der Europäischen Union als Gastarbeiter suchen.
Jetzt hat die EU, die haben Sie ja jetzt dann mehrfach erwähnt, die hat in den vergangenen Jahren, so würde ich das beobachten, vor allem auf Serbien gesetzt, wenn es um einen Ansprechpartner geht, wenn es auch um Stabilität auf dem Westbalkan geht. Ich habe so das Gefühl, das ändert sich ein bisschen. Auch der Bundesverteidigungsminister hat in dieser Woche so ein bisschen andere Akzente da gesetzt. War diese Strategie, auf Serbien in erster Linie zu setzen, ein Fehler der Europäer?
Naja, Serbien ist das wichtigste Land und das größte, stärkste Land in der Region. Es ist ganz klar, dass es Stabilität auf dem Westbalkan nicht geben kann, ohne die Mitwirkung von Serbien. Denn die verschiedenen Konflikte oder Baustellen in der Region hängen ja alle miteinander zusammen. Da ist Bosnien noch, wo die bosnischen Serben einen Unruhefaktor darstellen. Da ist Montenegro, Nordmazedonien und so weiter. Und wir brauchen Serbien in einer konstruktiven Rolle, um diesen gesamten Normalisierungs- und letztlich auch europäischen Annäherungsprozess voranzubringen.
Vielen Dank, Marie-Janine Karlik, Südosteuropa-Historikerin an der LMU in München war das. Haben Sie herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Sehr gerne, ebenso.
Danke.